Bosses Bundesliga Blog. Fußball-Weltmeisterschaft läuft in Mexiko, Kanada und USA. Ohne Deutschland, wir sind raus. Ja, das glaube ich, mehr als verdient und mehr als berechtigt. Das war aus meiner Sicht eine sehr, sehr enttäuschende Leistung. Herzlich willkommen, liebe Fußballfreunde, zur neuen Folge von Bosses Bundesliga-Blog. Natürlich geht es auch dieses Mal wieder um die Weltmeisterschaft. Nein, nicht um die deutsche Mannschaft. Da, glaube ich, ist schon alles zugesagt worden. Da muss ich nicht auch nochmal meine Meinung zu äußern. Oder vielleicht doch, war einfach schlecht. Bums aus, Ende mehr muss man nicht sagen. Und auch klare Forderung von mir. Bitte einen Wechsel auf dem Trainerposten. Julian Nagelsmann hat es nicht gekonnt. Auch das sage ich sehr, sehr deutlich. Nein, heute möchte ich über und mit einem Fan sprechen, der in den USA war, Daniel Barthold. Wer regelmäßig bei mir reinhört, der kennt ihn schon. Wenn es ums Thema Fans geht, wenn es um das Thema internationale Turniere geht, Ausland, England, Premier League, Daniel Barthold lebt in der Nähe von London in England, dann ist er gerne mal ansprechbar. Und der war natürlich als Groundhopper in den USA. Und dann stellt man sich sofort die Frage, oh, das muss ja teuer gewesen sein. Wie viel hat er denn bezahlt? Hat sich das gelohnt? Welche Spiele hat er gesehen? War das wirklich alles so, dass man für den Zug zum Stadion schon $120 zahlen musste? Und los. Wir haben eine ganze Menge Negatives gehört. Stimmt das alles oder sind das alles Märchen? Daniel Barthold wird uns das erzählen, was er erlebt hat. 4 Tage ist er da gewesen. In einer Last-Minute-Aktion quasi ist er doch nochmal losgefahren und wird uns heute in dieser Folge von Bosses Bundesliga-Blog seine Eindrücke wiedergeben. Ich bin Ralf Bosse, seit 34 Jahren Fußballkommentator für Fernsehen, Radio und Streaming, habe über 2000 Topspiele aus dem In- und Ausland für Radio, Fernsehen und Streaming live übertragen. Für mich ist das die 6. Weltmeisterschaft, bin auch tatsächlich seit dem Öffnungsspiel, das ich kommentieren durfte, jede Nacht im Einsatz, nicht eine Nacht durchgeschlafen, immer wieder nachts aufgestanden, um Spiele live zu kommentieren oder im WM-Studio als Redakteur tätig zu sein. Ja, ihr müsst jetzt kein Mitleid haben, das ist nun mal der Job und da bin ich auch eigentlich ganz, ganz froh drum, dass ich diesen Job habe. Aber es ist schon schön, wenn die WM dann auch mal zu Ende ist und man ein bisschen Schlafrhythmus wieder reinkriegt. Das ist gar nicht so einfach. Bei Anschluss 2 Uhr gehst du vorher noch mal 1-2 Stunden schlafen und vor allen Dingen kannst du überhaupt schlafen, weil bloß nicht verschlafen. Das wäre eine Katastrophe. Und was machst du nach dem Spiel, wenn du aufgewühlt bist? Pennst du sofort ein? Kannst du tagsüber dich noch mal hinlegen? Ach, das sind Probleme, die euch vielleicht gar nicht interessieren, aber die mich zumindest betreffen und die nicht ganz uninteressant sind. Ihr erreicht mich über alle sozialen Medien, also Facebook, LinkedIn, X, Instagram. Es gibt eine Homepage, ralfbosse.de mit einem Kontaktformular. Immer donnerstags eine neue Folge von Bosses Bundesliga-Blog. Gerne mal abonnieren, dann verpasst ihr da nichts. Ja, und jetzt rein in das Thema Fußball-Weltmeisterschaft und die Fans. Er war vor Ort, er weiß es, wie es ist. Daniel Barthold, der Groundhopper aus England, heute mein Gast. Daniel Barthold ist mein Gast, der ist Groundhopper, fliegt durch die Welt und ist auch bei der Weltmeisterschaft in den USA dabei gewesen. Wir hören, es wird richtig teuer. Wer in den USA die WM erleben möchte, 50.000 Euro haben die Engländer hingelegt, 15.000, dann die Schotten, die dann nur 2 Wochen dabei waren, kann sich nicht jeder leisten. Du hast es dir erlaubt und geleistet, so rückwirkend zwischen diesen Erfahrungen, die du vor Ort gemacht hast und dem, was es dann im Endeffekt gekostet hat, würdest du es nochmal machen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, die stelle ich mir eigentlich relativ oft in den letzten Tagen. Also ich habe jetzt die letzten 10 Tage wirklich intensiv damit verbracht, noch eine Karte zu bekommen, weil, wie ich es vorhin gesagt habe, diese Liebesgeschichte zwischen Boston und den schottischen Fans, auch teilweise die Argentinier, die dann mit 60.000, 65.000 Fans in Dallas sind, das sind unbezahlbare Erlebnisse. Und doch irgendwo habe ich ein schlechtes Gefühl, weil es halt für mich teuer war, aber eben auch, dass man dieser FIFA in die Karten spielt. Wenn du mich jetzt fragen würdest, wahrscheinlich schon. Ich würde es wahrscheinlich wieder machen. Ich habe das auch kombiniert nochmal mit einem anderen Spiel. Ich war noch bei den Boston Red Sox, die am Tag davor gegen die New York Yankees gespielt haben. Baseball ist nun wirklich nicht mein Sport. Ich kann damit nicht viel anfangen, aber dieses Stadion in Fenway Park von den Boston Red Sox, da war ich jetzt schon zweimal. Das ist eins der schönsten Stadien, die es überhaupt im Sport gibt. Das ist ein Stadion, was zwar hier und da leicht renoviert wird, aber das sieht immer noch so aus wie 1912, 1913, als die Red Sox gegründet wurden. Und da war halt ein sogenannter deutscher Abend. Also da konnte man ein Red Sox-T-Shirt bekommen mit deutschen Flaggen drauf. Es waren ja auch einige vom DFB, glaube ich, da. Unglaublich viele deutsche Fans. Und das wollte ich halt auch sehen, weil wir können uns alle erinnern, als die schottischen Fans bei diesem Red Sox-Spiel waren vor 2 Wochen, was die da abgerissen haben. Die haben ja dieses Baseballstadion in Fußballstadion umgewandelt. Und nochmal, also es war teuer. Die USA können das natürlich, es ist Entertainment. Du kannst dort relativ gut essen, oder was heißt relativ, kannst sogar sehr gut essen in Boston. Also es ist schon eine Lebensqualität, die ich habe. Und ich arbeite ja auch hart für solche Sachen. Und wenn das dann meine Entscheidung ist, das Geld dafür auszugeben. Natürlich muss man auch mit der Ehefrau sprechen, die das nicht ganz so verstehen kann, dass man sowas macht. Aber das ist dann meine Entscheidung und ich muss auch die Verantwortung übernehmen. Aber dieses Gefühl Weltmeisterschaft, diese alle 4 Jahre, wo die ganze Welt zusammenkommt, dieses Friedliche, gerade in politisch schwierigen Zeiten und wo wir der Welt eigentlich als Fan gezeigt haben, es geht doch, wir können doch alle zusammen eine gute Zeit haben, das ist einfach nicht austauschbar und es ist für mich sehr, sehr unwahrscheinlich. Gut, in 4 Jahren ist eine lange Zeit. Aber nicht bei der nächsten WM zu sein, die ja glücklicherweise auch nicht ganz so weit von Europa ist, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Und wenn ich jetzt mal so in 2, 3 Monaten zurückblicke, sagen zu können, das war jetzt meine vierte WM live, das ist ja auch so ein persönlicher Sammlerwert. Also ich glaube, ich würde es trotzdem wieder machen.
Deswegen bist du eben Groundhopper, weil das zeichnet euch aus, dass ihr generell sagt, ich will das machen. Da ist vielleicht die Logik manches Mal ein bisschen ausgeschaltet. Du hast $400 bezahlt für 3 Nächte im Hotel. Das ist, finde ich, wirklich ein sehr, sehr ordentlicher Preis. Das haben wir schon anders gehört. 80 € für den Transport mit dem Zug zum Stadion. Hast aber auch gesagt, dass für 3 Kilometer Taxifahrten mal $400 gezahlt werden mussten, was dich dann Gott sei Dank nicht betroffen hat, aber andere, also die FIFA und der Veranstalter und auch die Privatunternehmen haben natürlich abgezockt, was auch immer alles möglich ist. Ist es eigentlich schade, dass wir, wenn wir über diese Fußball-Weltmeisterschaft sprechen, in Mexiko, Kanada und den USA, du warst in den USA, deswegen bleiben wir bei diesem Gastgeberland, dass wir doch eher, wenn wir über diese WM sprechen, negativ anfangen, dass wir eben nicht sagen, boah, wie geil war das Turnier und wie schön und wie toll und du bist doch da gewesen, Mensch, das muss doch gigantisch sein. Genau das Gegenteil passiert. Wir fangen an und sagen, wie teuer war das überhaupt? Das hat sich doch gar nicht gelohnt und dann fährst du auch noch zu diesem Diktator und die FIFA und was nicht alles. Ist das nicht traurig, dass man eigentlich komplett negativ ein Gespräch anfängt, wenn man mit einem Groundhopper, einem Fußballfan über dieses Turnier spricht?
Ja, ich kann das nachvollziehen. Also du musst verstehen, ich war jetzt in den letzten 4, 5 Tagen oder vielleicht sogar für eine Woche in einer ganz extremen 50-50-Situation, die ich so in der Form auch noch nicht erlebt habe. Also als ich am Freitag dieses Ticket im Warenkorb habe, ich hatte dann 6 Minuten Zeit, diese Transaktion dann abzuwickeln. Das war wirklich ganz heftig 50-50. Ich habe gedacht, okay, wenn ich jetzt nicht hinfahre, bin ich irgendwie doch traurig, dass ich nicht dabei bin. Wenn ich aber hinfahre, weiß ich, die Kostenfrage mit der FIFA, mit der Politik. Also es war wirklich, ich hatte noch nie so eine 50-50-Situation als Groundhopper. Wenn ich jetzt eine Karte fürs Aztekenstadion gehabt hätte, hätte ich gesagt, ey, da zahle ich jetzt auch 1.500 € für einen Flug, weil das ist wirklich ein einmaliges Erlebnis. Aber ich wollte halt, wie wir es vorhin gesagt haben, irgendwie dabei sein. Ich kann das verstehen. Es ist vielleicht auch ein bisschen typisch deutsch, dass man, wenn man so über Kosten spricht, dass da auch, deswegen zögere ich so ein bisschen auch die Gesamtkosten so zu erwähnen, weil ich würde nicht sagen Neid, aber das ist dann immer diese Kostenfrage. Und dann musst du halt überlegen, man muss unterscheiden zu den Leuten, die das vom Fernseher aus gucken, wo es vielleicht ein bisschen negativer ist, die dann sagen, ich kenne auch viele Freunde oder eigentlich fast alle Fußballfans in meinem Freundeskreis, die sagen, nee, WM gucke ich mir gar nicht an. Also jetzt geschweige denn dahin zu fahren, aber das gucke ich mir nicht mehr an. Ich gucke mir nur noch Vereinsfußball an. Wenn du vor Ort bist und gerade diese, wie gesagt, diese 4,5 Stunden, das war eigentlich so das Highlight, diese 4,5 Stunden vor Anpfiff. Da war eine unglaublich positive Stimmung. Und da haben wir auch gar nicht, wir haben natürlich uns gegenseitig ausgetauscht, was haben wir bezahlt und wir haben uns auch darüber irgendwie echauffiert. Aber diese 1.000 Leute, zigtausend Leute, die in diesen Bars vor diesem Stadion waren und die Gespräche, die du geführt hast, einer aus Paraguay hat das, mein Trikot gesehen und gesagt, hey, du kommst aus Deutschland, lass uns ein Foto machen. Also diese ganz spezielle WM-Atmosphäre, die natürlich auch damit zusammenhängt, dass diese WM nur alle 4 Jahre ist, dieses ganz Besondere. Das war dort ein bisschen anders zu spüren, als wenn du jetzt in Europa vorm Fernseher sitzt oder so. Das ist dann ein bisschen negativer. Das kann ich auch nachvollziehen. Wie gesagt, das Finanzielle ist ein Riesenproblem. Das kann ich auch überhaupt in keiner Weise irgendwie rechtfertigen. Also da kann ich 20 Mal hochrechnen. Das war zu teuer. Gar keine Frage. Ich habe es versucht, ein bisschen runterzudrücken. Ich habe es auch, glaube ich, einigermaßen geschafft. Aber es ist so oder so zu teuer gewesen. Was ich den USA insofern positiv sagen kann, ist, dass diese Politik, wo alle gesagt haben, oh, die Einreise, das wird ein Riesenproblem und der Trump wird eine eigene Show daraus machen. Das ist eigentlich nicht gewesen. Die Einreise war komplett problemlos. Da wurde auch nicht irgendwie, was ja auch im Vorfeld gesagt wurde, dass das Handy dann mal geguckt hat, man irgendwas gegen Trump gesagt oder so. Also so wirklich wie in einer Diktatur. Es hat, glaube ich, 20 Sekunden gedauert und da war ich im Land drin. Also musste ich natürlich anstellen, aber die haben gesagt, hast du eine Karte fürs Spiel? Kann ich mal kurz die App sehen? Alles klar, viel Spaß in den USA. Das hat 20 Sekunden gedauert. Und die Politik hält sich aktuell eigentlich raus. Ich denke mal, das wird dann im Finale ein bisschen anders sein, wenn Trump da auf dem Foto ist mit dem WM-Pokal. Aber ich habe von Trump in den letzten 2,5 Wochen eigentlich gar nichts mehr gehört. Also die WM geht einfach so weiter. Deswegen finde ich das positiv. Und dann müssen wir natürlich überlegen, die USA sind schon im Mittelpunkt, das sind die meisten Stadien. Ich finde, das Finale hätte durchaus in Mexico City sein können. Ich glaube, das ist auch die beste Stimmung, wenn man das Eröffnungsspiel nimmt, wenn man jetzt die Atmosphäre gegen Ecuador sieht. Und was auf jeden Fall ein Highlight werden wird im Aztekenstadion, wird Mexiko gegen England. Also das wird der absolute Hexenkessel dieser WM. Und Kanada ist so ein bisschen, ja, gilt als so der angenehmste Austragungsort, weil dort ist eine richtige Demokratie. In Mexiko wird ja auch viel protestiert. Den Leuten geht es wirtschaftlich wirklich schlecht. Allerdings finde ich, dieses Stadion in Toronto ist jetzt nicht so atemberaubend. Dann ist noch Vancouver. Also der Fokus ist schon sehr auf den USA, ist ganz klar. Aber die Politik, das ist so mein Empfinden, hält sich doch stark raus. Und ich glaube, das ist gut für den Fußball.
Ja, es gibt viele Fragen, die gestellt worden sind. Wo ist er, der Donald Trump? Man sieht ihn nicht. Gut, er hat eigentlich andere Sorgen in der Weltpolitik und sollte sich verständlicherweise, meine ich, nicht um Fußball kümmern, sondern um die großen Probleme, die er da selber losgetreten hat. Aber wir sind ein Fußball-Podcast, deswegen wollen wir das vielleicht ein bisschen vernachlässigen. Jetzt hast du mal zwischendurch gesagt, vierte Weltmeisterschaft. Also drei andere hast du schon erlebt. Wenn du da diesen Vergleich mal anstellen würdest, gibt es da so ein Ranking und wo würde diese WM, die jetzt noch läuft, dann am Ende landen bei dir?
Die würde auf Platz 3 landen. Also ich habe die WM 2006 natürlich miterlebt. Die Heim-WM, die war aus deutscher Sicht natürlich extrem speziell. Da ist wieder dieses Flair. Ich kann mich erinnern, in Hamburg, dass wir morgens um 5 mit Argentiniern auf dem Spielbubenplatz, auf St. Pauli Fußball gespielt haben. Das sind Erinnerungen, die wird man nicht vergessen, weil es eben auch eine Heim-WM war. Das ist immer, wenn die WM zu Hause ist, das wird jeder sagen, das ist immer was Besonderes, gerade in so Fußballnationen, wie Deutschland. Also das ist sicherlich ganz vorne dabei. Ich war 2014 in Brasilien. Das war natürlich auch noch eine andere deutsche Nationalmannschaft, aber das war, Brasilien ist ein fußballverrücktes Land da. Durch dieses riesengroße, wunderschöne Land zu reisen, war faszinierend. Die hatten auch damals ihre Probleme, das darf man auch nicht wegdiskutieren. Brasilien ist ein Land der Gegensätze. Dort gibt es auch sehr, sehr viele Ungerechtigkeiten. Das möchte ich auch hier nicht verhehlen, aber das war eine super Erfahrung. Russland 2018, die Stadien waren ganz schön. Ich war bei Deutschland gegen Mexiko, bei Brasilien gegen Serbien. Aber in Russland war die Atmosphäre, dass es da irgendwie Fanfeste gab und dass man mit den Leuten so agiert haben, da ist dann doch, sagen wir mal, diese osteuropäische Distanz noch ein bisschen da gewesen, wenn ich ehrlich bin. Also das war ein bisschen anders, weil auch nicht jeder Englisch sprach. Das war ein bisschen emotionsloser, würde ich sagen. Und jetzt USA, also wie gesagt, Entertainment, sich mit Leuten unterhalten. Der Amerikaner ist einfach sehr weltoffen, der ist immer interessiert, was andere Nationen angeht. Ich habe mich mit unglaublich vielen Leuten unterhalten. Also das können die einfach da. Die haben das super organisiert. Und was mir auch aufgefallen ist, ist natürlich die gigantischste WM, die es je gab. Wenn ich das mit der EM 2024 vergleiche, vor 2 Jahren, das ist im Vergleich wirklich ein mickriges Event gewesen. Nicht, dass ich die WM jetzt irgendwie runterspielen oder schlecht reden möchte, das war eine super EM. Aber einfach vor diesem, das Gigantische, diese ganzen Entfernungen, die Stadien, das Drumherum, das Entertainment-Faktor, also das haben die schon super hinbekommen. Also da kriegst du schon was für dein Geld, wenn du es mal aus der Warte siehst. Und was ich eben gesagt habe vorhin, und das finde ich einfach in der heutigen Zeit, das muss man einfach erwähnen, die haben das in Boston jetzt, wo ich nur war, aber in Boston organisatorisch super hinbekommen. Egal welche U-Bahn-Station du hattest, da war immer ein Volunteer, den du fragen könntest, wo geht's jetzt hier und dahin. Das Schlangenmanagement war gut zum Shuttlezug. Wenn du am Stadion warst, müssen tausende Volunteers gewesen sein rund ums Stadion. Du hattest immer einen Ansprechpartner. Sie haben dir umsonst Wasser gegeben, was im Stadion zwar teuer ist, aber rundherum hat es immer umsonst Wasser gegeben. An jeder Ecke gab es auch ein Wasser, ein kühles. Also das darf man, das muss man auch mal erwähnen, diese Organisation bei all den Kosten, und das kostet halt alles was, wenn du es gut machen willst. Das war ja bei der EM, gab es ja schon teilweise Probleme in Gelsenkirchen und auch teilweise Logistik und Transport. Das haben die in Boston, also das ist eine 10 aus 10, die haben das super gemacht, das war super organisiert. Deswegen vom Ranking her, wie gesagt, Kostenfaktor ist schon eine Sache. USA ist eben auch ein Land des American Football, des Eishockeys, des Basketballs. Wir wissen, was vor ein paar Wochen mit den New York Knicks los war. Die haben nach 53 Jahren das erste Mal den Titel geholt. Da war die WM in New York eher zweitrangig, auch wenn da irgendwie 80.000 Brasilianer am Times Square waren. Deswegen fahre ich meistens in die USA für andere Sportarten. Ich würde es jetzt auf die 3 packen. Wie gesagt, WM 2006 auf die 1, 2014 auf die 2 und dann diese WM und auf 4 Russland, weil es halt ein bisschen emotionsloser war.
Emotionslos, ja, sind die deutschen Fans wahrscheinlich mittlerweile auch. Du hast das Spiel gesehen gegen Paraguay, rausgeflogen. Lass uns nicht über das Sportliche reden. Dazu ist eine ganze Menge gesagt worden.
Ja.
Wie war denn die Stimmung unter euch Fans während des Spiels? Ab wann ist es vielleicht gekippt oder habt ihr ständig dran geglaubt, das drehen wir noch, das schaffen wir noch, das gewinnen wir noch? Oder ist irgendwann mal so ich nenne es mal, der Hass auf Nagelsmann, auf die Mannschaft mehr in den Vordergrund gewesen, dass man die eigene Mannschaft eigentlich verflucht. Also die können nichts, die machen nichts. Wie war die Stimmung da?
Also ich muss sagen, vor dem Spiel war die Stimmung echt super auch. Es waren natürlich hauptsächlich deutsche Fans. Ich habe nicht so viele Fans von Paraguay gesehen. Im Stadion waren es ein bisschen mehr, aber es sind natürlich auch viele Neutrale da. Man muss natürlich auch überlegen, ich habe es vorhin ein bisschen beschrieben, es ist ein bestimmtes Klientel, was im Stadion ist, also auch viele deutsche Fans, die ein bisschen Kohle haben. Und es sind halt auch sehr, sehr viele Amerikaner, die da mit dem Deutschland-Trikot da waren. Also ich habe mich mit einigen unterhalten, die kamen halt irgendwie aus New Jersey. Und die haben halt gesagt, ich habe deutsche Vorfahren, das ist der Klassiker. Viele Asiaten, die auch irgendwie Riesenfans von Neuer sind oder ehemalige Spieler von Toni Kroos sind, die seitdem deutsche Fans oder Deutschlandfans sind. Das heißt, ich habe in dem Bereich gestanden vom Fanclub Nationalmannschaft, weil ich da das Ticket bekommen habe. Ich bin nicht mehr Mitglied im Fanclub Nationalmannschaft, war ich früher, aber weil ich im Ausland wohne und auch jetzt nicht mehr so viele deutsche Spiele sehe, bin ich da nicht mehr Mitglied. Aber ich stand wirklich da auch, wo der Fanclub Nationalmannschaft war. Und dann gab es unten einen Bereich, den sogenannten Unterrang. Und da waren halt viele Deutschland-Fans, die gar kein Deutsch gesprochen haben. Das waren sehr viele Amerikaner, sehr viele Asiaten. Das heißt, so ein Wechselgesang, den haben sie da immer versucht anzustimmen. Das hat halt nie funktioniert. Da haben die Fans oben vom Fanclub Nationalmannschaft ein bisschen gepfiffen. Und wir haben uns da unterhalten mit jemandem neben mir und wir haben gesagt, das ist nicht deren Fehler. Die sprechen halt aber kein Deutsch. Wir können diese Wechselgesänge gar nicht anstimmen. Das heißt, die Stimmung vorher war super. Ich fand sie auch während des Spiels nicht so schlecht, wenn man überlegt, was das für eine wirkliche Grottenleistung war. Also das Spiel war wirklich furchtbar und das ist natürlich auch ärgerlich. Ich bin jetzt auch nicht davon ausgegangen, dass Deutschland rausfliegt, muss man ehrlicherweise sagen. Aber einfach das Spiel an sich war echt ernüchternd und echt schlecht. Ich habe eigentlich nicht einmal Pfiffe gehört. Es gab sogar nach dem Spiel noch Applaus, was mich sehr überrascht hat. Ich habe aber auch gesehen, das ist natürlich jetzt auch eine jüngere Generation, mit denen müsste ich mal sprechen. Die sind dann jetzt schon 15, 16, 17 Jahre jünger als ich, ist vielleicht auch eine andere Generation. Was ich einfach enttäuschend fand, jetzt mal abgesehen von der Leistung, weil die Spieler wissen ja, was man als Fan dafür bezahlt, dass die Mannschaft da nicht in die Kurve gegangen ist. Nicht für mich, weil ich bin nicht mehr Fan im Fanclub Nationalmannschaft, deswegen halte ich mich da raus. Ich bin halt eher der Groundhopper als jetzt zum Beispiel der Deutschland-Fan, aber die Leute, diese Allesfahrer, da sind ja einige dabei, die halt ihr Ticket günstig bekommen haben, weil sie halt Allesfahrer sind. Also, dass man sich bei denen nicht irgendwie bedankt hat, nach dem Spiel. Es gab natürlich dann nachher viele Twitter-Posts, die allerdings auch vorgeschrieben sind. Das fand ich ein bisschen enttäuschend. Da hatte ich fast gedacht, das könnte jetzt von der Stimmung her kippen. Aber das hat es eigentlich nicht gegeben. Und nach dem Spiel war es halt eine extreme Ernüchterung bei allen. Also, es ist dann ein relativ langer Weg zurück nach Boston. Man muss erstmal zu diesem Zug kommen. War natürlich lange Schlangen und es war unglaublich ruhig. Also, wir sind dann in Boston angekommen an dieser South Station, also Südstation oder Südbahnhof. Es war extrem ruhig, und ich glaube, sie waren alle nur enttäuscht. Und ich meine, ich habe mit einigen auch an dem Tag danach gesprochen. Die waren halt bei diesen 4 Spielen dabei. Die waren in Houston, die waren in Toronto, die waren in New York, die waren in Boston. Ein Deutschland-Fan, mit dem ich unterhalten habe, der ist irgendwie, hat das alles mit dem Auto abgerissen, mit dem Leihwagen. Das muss man sich mal vorstellen. Die haben natürlich alle weitaus mehr ausgegeben als ich, weil die halt dann 2, 3 Wochen da waren. Die haben dann wahrscheinlich mal drüber nachgedacht und gesagt, oh Gott, jetzt habe ich hier 10.000 € ausgegeben und wir scheiden hier in der Runde letzten 32 sang- und klanglos aus. Nachdem man eigentlich, ja, man hat gegen Curaçao 7:1 gewonnen, aber das war halt auch der entsprechende Gegner. Es fing ja gegen die Elfenbeinküste schon an, dass die Leistung da schon nicht mehr so gut war gegen den, ja, physisch starken Gegner. Klar, Ecuador war eine Katastrophe, auch wenn es um nichts mehr ging. Und das hat sich dann gegen Paraguay weitergeführt. Also ich glaube, es war eher eine Enttäuschung da. Aber ich muss den deutschen Fans schon hoch anrechnen, dass nicht gepfiffen wurde. Ich habe we wenig irgendwie Sprechchören irgendwie gehört, dass Leute sauer waren. Es war eigentlich mehr der loyale Support, Gewalt gar nicht. Ich habe nicht einmal irgendwie das Gefühl gehabt, jetzt gibt es hier eine Schlägerei. Es war super friedlich die ganze Zeit. Das ist auch gut. Also das muss ich denen schon hoch anrechnen. Das Einzige, was ich dazu abschließend noch sagen möchte, ist der Deutsche Fußballbund und die deutsche Nationalmannschaft haben immer noch einen guten Ruf. Es gibt auch noch sehr viele Fans im Ausland. Das liegt natürlich an den vergangenen Erfolgen. Aber dass ich das Gefühl, was ich auch nach dem Abpfiff hatte, ist, keiner wird diese deutsche Nationalmannschaft oder auch die Fans in irgendeiner Form vermissen. Und das ist überhaupt nicht despektierlich gemeint. Es liegt einfach daran, dass momentan andere Nationen die erste Geige spielen und auch was die Fans angeht. Die Argentinier, die Holländer, die Engländer, die Schotten, die leider früh abreisen müssen. Aber uns wird bei dieser WM keiner vermissen. Also wir haben von der Quantität her viele Fans, aber wir sind da auch ein bisschen austauschbar und sportlich gesehen sind wir maximal Mittelmaß. Also auf lange Sicht wird uns keiner da vermissen. Das ist leider auch die Wahrheit.
Ja, selbst die deutschen Fans werden die Nationalmannschaft im Moment gar nicht vermissen. Es gibt das erste Spiel im September in der Nations League Gruppe A. Wir gehören da noch zu den besten Europäern. Bei und in den Niederlanden. Da bin ich mal sehr gespannt, ob da deutsche Fans mitfahren. Und wenn ja, wie da die Stimmung dann sein wird, hängt natürlich davon ab, ob Kloppo dann Trainer ist oder nicht. Oder
Ja.
Nagelsmann noch dabei ist, dann sieht das wieder ganz anders aus. Aber da hast du das schon richtigerweise angedeutet. Ich will unseren deutschen Fans nicht zu nahe treten, aber die stehen ja eigentlich für nichts. Schottland, riesige Stimmung. Die musst du eigentlich als Wildcard bei jedem Turnier setzen. Sowohl für die Gastgeber, weil es finanziell sich total lohnt, aber auch für die Stimmung. Da müsst aber auch, dass du die Isländer mit ihrem legendären Hu eigentlich setzen müsstest und die Norweger, die jetzt rudern, genauso. Also wenn es über die Stimmung ging, würde Deutschland wahrscheinlich überhaupt nicht dabei sein, weil wir ja nicht mal schöne Wechselgesänge haben, das ist gesagt, stimmlich, beziehungsweise von der Sprache her ging es gar nicht. Aber die legendären Gesänge der Engländer kriegen wir gar nicht hin. Dann sind wir immer noch bei dem Motto, Deutschland vor, schießt ein Tor. Oder gibt es da ein bisschen was anderes, was international mit anderen Fangesängen auf gleicher Höhe mithalten kann?
Nee, ich kann das total unterschreiben. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ist auch wieder nicht despektierlich gemeint, aber ich fand es teilweise echt peinlich. Also, wie gesagt, es gibt von der Quantität, Deutschland ist von der Einwohnerzahl ein großes Land. Also, da waren wirklich viele, viele tausend Deutsche. Aber beim 10. Mal, der Zug hat keine Bremse, wurde es dann irgendwann peinlich, sage ich ganz ehrlich, vorm Spiel. Das ist dann so eine Ballermann-Atmosphäre, wo ich sage, okay, weiß ich nicht. Das ist dann nicht mehr meine Welt. Das ist auch nicht mehr Fußballkultur für mich. Und wie du sagst, die Schotten, also ich weiß gar nicht, wie ich das in Worten beschreiben kann. Wenn ich mit den Leuten in Boston gesprochen habe, wenn ich nur das Wort Tartan Army oder Schottland gesagt habe, die waren wirklich schockverliebt. Also die erinnern sich wirklich an diese Zeit zurück und sagen, ey, kommt bloß nächstes Jahr wieder. Also das ist eine Liebesbeziehung, die kann man gar nicht irgendwie, das kann ich gar nicht ausdrücken. Und das macht eben diese Fußballfankultur aus. Die Engländer, die haben ihre Gesänge, die kommen immer wieder mit was Neuem. Mexiko, also das ist ja Wahnsinn, was da abgeht gegen Ecuador. Das Stadion ist ja explodiert nach dem zweiten Tor. Auch die Holländer haben eine super Stimmung gemacht und da sind wir ehrlich gesagt ein bisschen langweilig und wie ich es gerade gesagt habe, sorry, ich fand es irgendwann, diese Ballermann-Atmosphäre, ich fand es irgendwann ein bisschen peinlich, muss ich ganz ehrlich sagen.
Geht aber so, ist mein Eindruck, genau in die Richtung, wo du eben mal zwischendurch angedeutet hast. Das waren ja immer Gruppen. Fünf, sechs Jungs, die sich zusammengetan haben und mit ihrem Clubverein Freunde gereist sind. Ich würde fast sagen, diese typischen Gruppen, die man, weil du es auch gesagt hast, gut situiert kennst, die gönnen sich da mal was. Die mieten mal, jetzt kommt ganz, ganz viel Vorurteil. Ein Boot vor Mallorca für ein Wochenende. Oder sie sind mal in Sylt und machen es da mal Party. Oder wir gönnen uns mal die WM. Da unten die Weißen, das sind, glaube ich, Deutschland. Das sind unsere Jungs, soll das mal anfeiern. Aber wir haben Spaß, wir gönnen uns das einfach mal. Finanziell spielt gar keine Rolle. Und dass unsere Jungs da unten Kacke spielen, ja, dann ist das eben so. Aber den Spaß haben wir trotzdem. Ist das von mir ganz, ja, überskizziert? Oder geht es in die Richtung, dass du da durchaus deutsche Fans stehen hast, denen es völlig egal ist, was die Mannschaft da unten macht, ob das funktioniert oder nicht. Hauptsache, wir als Gruppe haben unseren Spaß. Hauptsache, der Alkohol ist mit dabei. Hauptsache, wir fahren irgendwann nach Hause, können Fotos zeigen und sagen, ach, das war richtig geil. Ich weiß gar nicht, wer Weltmeister geworden ist, aber wir haben richtig Spaß gehabt. Und diese Hardcore-Fans, die wirklich zu dieser Mannschaft stehen würde, was im Moment schwer ist, aber generell unterstützen würde und, die können sich das nicht leisten, weil Geld haben sie nicht, die müssen in Deutschland bleiben. Sind die falschen deutschen Fans in den USA?
Ja, also zumindest würde ich so sagen, es wäre natürlich schön, wenn die Gesellschaft überall vertreten ist. Also wenn der Arbeiter sich eine Karte leisten kann, meinetwegen kann der DFB dem eine Freikarte geben, dann muss natürlich auch mal viel Mittelschicht dabei sein. Wenn wir jetzt über das Ökonomische sprechen und wenn sich jemand eine VIP-Karte kaufen will und sowieso viel zu viel Geld hat, das ist ja seine Sache, ist ja okay. Also mir fehlt da so ein bisschen die Vielfalt in der Gesellschaft, ganz klar. Ich fand es jetzt bei dem Spiel gegen Paraguay nicht so extrem, dass ich da jetzt nur wirklich die Snobs und die ganz Reichen gesehen habe, aber natürlich brauchst du ein bestimmtes Fundament. Wie ich gesagt habe, da war diese Gruppe von jüngeren Leuten, die auf teure Universitäten in den USA gegangen sind. Da würde ich jetzt mal schätzen, dass Fatih, was ich, 50.000, 60.000 Euro überwiesen hat und dann kannst du natürlich zur WM fahren. Also das gibt es schon. Ob den Leuten jetzt, egal wie reich sie sind, das Ergebnis der deutschen Mannschaft egal war, das glaube ich nicht. Es gab schon viel Enttäuschung und einige Deutsche waren bei mir im Hotel, wo ich auch sage, die haben sich das leisten können. Die waren schon angefressen, die waren sauer und das war schon wichtig. Aber du hast natürlich recht, dass drumherum auch dieser Entertainment-Faktor war bei diesen Leuten natürlich ausschlaggebend, weil wenn du nur Fußballfan bist und dir nur der Fußball wichtig ist, dann fährst du da nicht hin, weil du kannst es dir auch nicht leisten und du willst diese Art von Fußball ja auch nicht unterstützen. Das ist auch ganz klar. Also da werden einige Deutsche da nicht hingefahren sein. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, hinter dem Tor, es gibt ja ganz viele bekannte Flaggen, also ich weiß ich, Spenge und KC-Freak, das sind ja diese Allesfahrer, da sieht man ja immer diese Banner, die waren alle mit dabei. Also es gab auch schon genug, die Deutschland wahrscheinlich seit Jahrzehnten bei jedem Spiel auch Qualifikationen unterstützt haben, die waren natürlich auch da. Ich muss dazu sagen, ich habe jetzt in den letzten 2 Jahren genau 2 Deutschlandspiele, glaube ich, zumindest live im Stadion gesehen. Das eine war jetzt am Montag und das andere war Deutschland-Dänemark bei der letzten EM. Deswegen kann ich mich jetzt auch nicht per se so als Deutschland-Fan hinstellen. Das bin ich nicht. Da müssten vielleicht andere das beurteilen. Ich bin eher der Groundhopper. Das fehlt schon. Also es fehlt schon die Vielfalt an Fans, was einfach der Status angeht oder wo man herkommt. Ich hätte dann doch lieber irgendwie so den Arbeiter aus dem Ruhrgebiet neben mir gehabt oder so. Das hast du halt bei anderen Turnieren so gehabt. Jetzt war es eher so, dass sich im Gespräch so herauskristallisiert hat, okay, die Leute haben echt Kohle. Also nur mal ein Beispiel. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie viel das Bier gekostet hat in dieser Sportbar. Aber es war nicht günstig. Sagen wir mal, es waren 18 Dollar. Und der Typ, mit dem ich mich unterhalten habe, der auf diese Uni gegangen ist, der hat mir dann irgendwann Bier ausgegeben. Und ich meinte zu ihm, ey, das musst du nicht machen. Ich weiß, wie teuer das ist. Naja, er hat so ein bisschen mit den Schultern gezuckt. Das klang so ein bisschen so wie so 18 Dollar für ein Bier kostet ja nichts, ne? Und das ist dann so ein Klientel, das passt da nicht mehr. Da ist, glaube ich, dann schon eine Kluft zwischen Nationalmannschaft und diesen Fans. Und das ist eine Entwicklung, die nicht gut ist und die anscheinend von der FIFA dann auch gewollt ist, dass man genau solche Leute in den Stadien haben, wo Geld keine Rolle mehr spielt. Und deswegen habe ich, wie ich es vorhin gesagt habe, ich habe immer noch ein leicht ungutes Gefühl, dass ich diese Spiele im Endeffekt mitgespielt, dass ich hingefahren bin, auch wenn ich diese Erfahrungswerte, die sind immer toll. Die sind immer toll. Aber ich habe der FIFA natürlich jetzt auch in die Karten gespielt.
Hat der Daniel Barthold die ganze Zeit angedeutet, was er bezahlt hat, aber gesagt hat er es noch nicht. Daniel, was hast du bezahlt für deine, insgesamt waren es dann 4 Tage?
Genau. Also ich kann das ganz genau sagen. Das ist das Gute bei mir, weil als Groundhopper bin ich jemand, der wirklich, ich gönne mir auch mal was. Ich war auch außerhalb von Boston in einer Stadt, die heißt Salem. Das ist eine wunderschöne Stadt, wo es halt diese Lobster Roll gibt, also dieses Hummer-Sandwich, was für Massachusetts bekannt ist, was auch super lecker ist. Also ich gönne mir auch was, aber ich rechne wirklich alles penibel aus. Das heißt, wenn ich zum Beispiel für 1 Euro mich in die U-Bahn setze, dann, wenn ich wieder zu Hause bin, dann geht das auch in die Rechnung mit ein. Also ich habe einige gehört, auch Deutsche, die gesagt haben, ich habe keine Ahnung, was ich hier ausgegeben habe. Ich weiß es nicht und ich will es auch gar nicht wissen. Hat einer wirklich original im Hotel gesagt. Bei den Schotten war es ähnlich. Die haben halt gesagt, ich habe, glaube ich, 15.000 Pfund ausgegeben. Aber wie viel Bier ich jetzt hatte und wie viel ich im Casino verspielt habe, will ich gar nicht wissen. Das ist bei mir ein bisschen anders. Und ich habe jetzt für diese 4 Tage 2.800 Euro bezahlt, alles zusammen. was teuer ist. Es ist ein Privileg, überhaupt keine Frage. Aber ich finde für die Kurzfristigkeit, dass ich doch irgendwie versucht habe, die Kosten so ein bisschen runterzufahren, mit den Erfahrungswerten ist es gerade noch so im Rahmen. Also ich habe so, ich bin so leicht im roten Bereich, was sowas angeht. Das werde ich auch so in der Form wahrscheinlich nie nochmal machen. Aber ich glaube, wenn man das alles hochrechnet, ich habe mich nicht von irgendwie von Taxifahrern irgendwie übers Ohr hauen lassen oder in Restaurants, das war alles im Rahmen. Waren es jetzt für 4 Tage 2.800 Euro? Das muss dann jeder selber beurteilen, ob das schwachsinnig ist, verrückt ist, sowas zu zahlen. Und vielleicht sagen andere, hey, du hast es ganz gut geplant, war doch nicht so teuer. Das überlasse ich jedem. Bei mir bleibt es dabei. Und das ist das Komische an dieser Reise. Es ist irgendwie, es wird immer eine 50-50 Entscheidung bei sowas sein. Bei
Aber
anderen
ich.
Reisen, bei anderen Reisen ist es halt anders. Wenn ich nach Südamerika fahre, das sind Erfahrungswerte. Da ist es relativ günstig. Da ist für mich klar, ich war zum Beispiel beim Stadtderby mal in Lima in Peru. Unfassbare Atmosphäre. Das sind Erfahrungswerte, die kannst du mit nichts austauschen. Und das ist halt relativ günstig. Hier wusste ich halt das Preis-Leistungs-Verhältnis, also das maximal eine 50-50-Geschichte.
Naja, aber 2.800 Euro, da breche ich jetzt nicht zusammen, das muss ich schon sagen. Das ist, finde ich, ein sehr ordentlicher Preis. Also das ist, muss ich was sagen, günstig gewesen zu dem, was man bisher gehört hat. Hast du gut gezockt? Finde ich
Ja, für die
schon.
Kurzfristigkeit, also wie gesagt, wir müssen überlegen. Ne? Das war 30 Stunden vor Abflug, hatte ich noch keine Karte, keinen Flug und kein Hotel.
Ja, ist vielleicht der Hinweis, je kurzfristiger, umso besser, aber du hast ja angedeutet. Das ist ja quasi wie bei eBay 1, 2, 3, nee, 3, 2, 1, meins, andersrum, genau. Also die Karte ist deine, nur du wirst dann ja doch genötigt, immer mal zuzuklicken, sonst ist sie weg und die Chance kriegst du dann vielleicht nicht wieder. Aber du
Stimmt.
hast gute Erinnerungen dran an diesem Turnier, das wird niemand wegnehmen. Du warst live dabei, wie Deutschland ausgeschieden ist, das wird dir auch niemand wegnehmen. Hättest du wahrscheinlich gerne darauf verzichtet, aber gut, vielleicht hast du gesehen, dass die Ära Julian Nagelsmann zu Ende gegangen ist. Das, glaube ich, wünschen wir uns alle. Daniel Barthold, vielen, vielen Dank, dass wir wieder mal mit dir sprechen durfte. Und ja, gerne bis zum nächsten Mal. Die Engländer haben jetzt den ersten Spieltag veröffentlicht, Ende August, parallel zur Bundesliga. Geht die neue Saison los, werden wir sicherlich wieder darüber sprechen, was in der Premier League zu erwarten ist. Tottenham ist doch noch drin geblieben. Die Absteiger waren jetzt nicht so riesengroße Verluste. Die Aufsteiger helfen die großartig weiter.
Naja, gut, West Ham ist abgestiegen. Das ist ja so ein Verein der Größenordnung von Schalke 04. Das war dann schon ein bisschen heftiger. Es war dann letzten Spieltag Tottenham oder West Ham. Das geht dann schon ein bisschen ins Gewicht. Die Aufsteiger finde ich jetzt nicht ganz so spannend. Ich müsste jetzt nochmal nachgucken, welche drei das sind. Aber zum Beispiel Ipswich ist aufgestiegen. Das ist halt ja,
Nein, Hull
relativ.
City wäre auch dabei.
Hull City, genau. Die haben ja dann, da gab es ja die Geschichte mit Southampton, mit diesem Spygate, wo die da nicht spielen durften. Ja, sind jetzt nicht die spannendsten Aufsteiger, aber. Wenn so ein Underdog mal dabei ist, das ist immer ganz interessant. Allerdings muss man auch überlegen, da wird in Deutschland manchmal gesagt, oh, Hull City ist aufgestiegen, das ist ja mal eine Überraschung. Also jeder einzelne Premier League-Verein, der es in die erste Liga schafft, hat einen sehr, sehr reichen Investor dabei. Also kein Verein schafft es mehr, in der Premier League zu bestehen oder aufzusteigen, ohne dass da richtig Kohle dabei ist. Also wenn wir schon die FIFA kritisieren und sagen, die WM ist eine Abzocke, die Premier League ist da nicht anders. Also da musst du richtig Kohle haben und auch Vereine, die aufsteigen, da müssen Investoren dahinter sein. Also diese Geschichten mit in Deutschland, Elversberg ist ja eigentlich auch, da sind auch Investoren dabei, aber so eine Geschichte wie Elversberg gibt es in der Premier League nicht. Da ist ein Investor dabei, der ist Milliardär. Deswegen klingt ganz nett, dass Ipswich und Hull wieder dabei sind, aber wie gesagt, da ist auch Kohle dabei.
Ja, und Hull City kann ich mich erinnern, ist ein Asiate, der kommt und macht sofort die Vereinsfarben weg, das Logo weg und sieht erstmal zu, dass er seine Vorstellungen da reinbringt in den Verein, kann ich mich daran erinnern. Riesentheater
Ja.
damals gewesen. Hat aber nicht zurückgenommen. Also es ist immer noch so, wie er es damals entschieden hat. Daniel Barthold, vielen Dank erstmal. Dann gerne bis
Gerne.
zum nächsten Mal. Dankeschön.
Vielen Dank. Ja, wir hören uns spätestens, ne, zur EM 2028. Da bin ich
Ja,
ja,
die ist bei
das ist ja mein
euch.
Heimspiel.
Genau,
Genau,
bist du
das
denn
ist mein
schon am
Heimspiel.
Plan da auf der Insel?
Ich bin nicht am Plan, aber das wird für mich eine super Sache, weil wenn man in Watford wohnt, dann muss ich nicht mal mehr durch London fahren. Das heißt, wenn ich in den Norden will, kann ich einen Schnellzug nach Glasgow nehmen, nach Birmingham, nach Manchester. Also da werde ich auf jeden Fall Kosten sparen können.
Ja, und da kannst du wahrscheinlich ein Ticket für alle Spiele kaufen.
Ja, vielleicht, ja.
Bist du bis dahin dann noch verheiratet oder habt ihr euch getrennt?
Genau, ich muss da natürlich ein bisschen aufpassen, ne? Das muss dann zu Hause noch verhandelt werden.
2.800 Euro hast du ausgegeben. Was kann man der guten Dame zu Hause dafür Ja, schwer, ne? Schöne Klunker für 2,8.
Ja, das glücklicherweise sowas will meine Frau nicht, aber
19
da
Watt.
sie kommt aus Brasilien, das hätten wir natürlich für die Reise nach Brasilien nutzen können. Das ist vielleicht eher
Ah.
das Problem.
Ihr werdet eine Lösung finden. Dankeschön, Daniel Barthold.
Aber ja, gern geschehen, gern geschehen.
Dankeschön, Daniel Barthold. Interessante Eindrücke fand ich aus den USA, die er dort mitgebracht hat, die er erlebt hat. Und vielleicht ist es wirklich die Lösung für euch, für die nächsten großen Turniere, so spät wie möglich zu buchen. Umso günstiger ist es. Vielleicht ist da was dran. Dankeschön, Daniel Barthold. Das war sie dann, die heutige Folge von Bosses Bundesliga-Blog. Die Weltmeisterschaft läuft noch und ich werde in den nächsten Ausgaben auch auf diese WM nochmal zu sprechen kommen aus verschiedenen Blickwinkeln. Jetzt heißt es für mich wieder früh ins Bett, weil 5 Uhr ist Anpfiff. Heißt für mich 3:45 Uhr im Studio sein, letzten Vorbereitungen holen und dann kommentieren das Spiel um 5 Uhr. Soll ich jetzt euch sagen, welches das ist? Dann wisst ihr, wann ich produziert habe. Das ist die Begegnung Schweiz gegen Algerien. Ja, mit ein paar Spielern von Borussia Mönchengladbach oder ehemaligen Borussen. So gesehen mag das doch sehr interessant werden. Das war's dann für heute. Dankeschön, dass ihr zugehört habt. Ich wünsche euch noch ein erfolgreiches Wochenende. Viel Spaß mit dieser WM. Tschüss, sagt Ralf Bosse.
"1969 waren plötzlich Millionen Menschen davon überzeugt, dass Paul McCartney tot sei. Sie spielten Beatles-Platten rückwärts ab, suchten geheime Botschaften in Songtexten und auf Albumcovern und glaubten, die Band selbst würde Hinweise auf eine gigantische Vertuschung hinterlassen. Doch die eigentliche Frage lautet nicht, ob Paul McCartney wirklich gestorben ist. Die eigentliche Frage lautet, wie aus einem Gerücht eine der berühmtesten Verschwörungstheorien der Popgeschichte werden konnte. Und warum Menschen manchmal aufhören, nach Antworten zu suchen und stattdessen beginnen, nach Bestätigung zu suchen. Tatort Musik, Paul McCartney, die Verschwörung, die nicht sterben will. Ab sofort, überall, wo es Podcasts gibt.